ARD. Komm mit in den Garten. Der ARD Garten Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ARD Garten Podcast Folge. Und in der geht es um Gärten in hohen Lagen. Die Sabrina hat uns eine Mail geschrieben an gartenpodcast@mdr.de. Und ihr Garten liegt 1250 Meter über dem Meeresspiegel. Und sie fragt, was in so einer Höhe am besten gedeiht und ob wir dazu nicht mal eine Podcast Folge machen können. Ja, das machen wir, liebe Sabrina. Ich habe recherchiert und überlegt, wer kennt sich denn mit diesem Thema besonders gut aus? Und da ist mir Cornelia Patzerlei eingefallen. Und mit ihr bin ich jetzt hier im Lehr- und Versuchszentrum für Gartenbau in Erfurt. Cornelia ist Diplom-Pflanzenzüchterin und Versuchsingenieurin für Garten- und Landschaftsbau. Ich grüße dich. Hallo Cornelia.
Hallo.
Denn wir können schon mal festhalten, nicht alles wächst überall gleich, ne?
Ja, also wenn man Pflanzen in Höhenlagen verwendet, dann muss man natürlich als erstes auf die Höhenstufen hinweisen. Das ist der Forstwirtschaft entlehnt. Da gibt es also die Colline-Stufe, die Montane, die Alpine und die Nivale-Stufe. Nival, das kommt von Schnee, ne? Und da ist im Grunde genommen, wo dauerhaft Schnee und Eis ist, da ist natürlich nicht mehr viel möglich. Und da kann man aber schon erkennen, dass es sehr viele Querverbindungen da gibt. Man muss natürlich wissen, wie sind die Niederschläge, wie sind die Windverhältnisse, wie ist überhaupt das Klima, das Makro-, Meso-, Mikroklima, ist die Exposition, ist das ein Südhang oder ist es ein Nordhang? Also das muss ich alles hier berücksichtigen. Ich kann nicht einfach sagen, in 1250 Meter empfehle ich dieses oder jenes. Das ist also viel mehr zu hinterfragen. Die Gesamtheit der Standortbedingungen.
Okay, Standortbedingungen. Lass uns vorher nochmal über Mikro-, Makro- und Mesoklima sprechen. Kannst du das nochmal erläutern?
Also das Mikroklima ist eine ganz kleinteilige Situation, wie dort diese Verhältnisse sind. Das Makroklima ist natürlich klar, ob ich jetzt ein Seeklima habe oder eben ein arides Klimagebiet, so wie hier in Erfurt bei uns. Wir haben ja sehr wenig Niederschläge, sind eines der niederschlagsärmsten Gebiete. Und das muss ich alles wissen. Dann muss ich wissen, wie lang ist die Vegetationsperiode, ja, die ja eigentlich ist vom Austrieb bis dann im Grunde genommen die Pflanze ihre Individualentwicklung abgeschlossen hat. Und das ist wichtig. Die ist natürlich in den bergigen Regionen oft viel kürzer.
Okay, das muss man wissen. Wenn ich das jetzt nicht weiß vorab, was empfiehlst du? Sollte man dann mal eine Zeit beobachten, aufschreiben oder kann man sich irgendwo informieren?
Also wichtig ist, dass man erstmal auch schaut, was habe ich dort für eine natürliche Vegetation. Man spricht auch von sogenannten Zeigerpflanzen. Und was ich immer empfehlen würde, auch den Gärtner des Vertrauens zu kontaktieren. Denn in der Region gibt es eine Staudengärtnerei, eine Baumschule. Und wenn ich von dort meine Pflanzen beziehe, dann bin ich nochmal auf der sicheren Seite.
Dann lass uns mal über die unterschiedlichen Ansprüche reden. Also du sagst, hohe Lagen, da kommt es auch dran, Nordseite, Südseite, Wind. Wind ist, glaube ich, auch nicht unerheblich.
Ja, Wind ist also eine ganz wichtige Geschichte. Deswegen hat man sehr viel zwergwüchsige Pflanzen in sehr hohen Lagen. Also diese Polsterstauden, das ist ganz typisch für hohe Berglagen, für die montane Stufe, weil die sich so anpassen. Durch die Polster können die das Wasser besser einfangen, einerseits noch, denn durch Wind und intensive Sonneneinstrahlung in den hohen Lagen trocknen die sonst schneller aus. Das heißt, sie schützen sich so. Beispielsweise das stängellose Leinkraut. Ja? Das ist ein Beispiel, wo sie dichte, flache Polster machen, um sich diesem Witterungsgeschehen anzupassen.
Und du hast auch gesagt, dass in hohen Lagen die Vegetationsperiode kürzer ist. Das heißt, die Pflanzen haben eine kürzere Lebensdauer eigentlich, ne, insgesamt.
Genau, ich würde für hohe Lagen natürlich keine spätfrostempfindlichen Sorten, egal ob jetzt Obst, Gemüse oder auch Stauden, Sommerblumen empfehlen, weil die natürlich dann gar nicht mehr ausreifen können und vielleicht gar nicht zur Blüte oder Frucht es schaffen. Ja? Wir haben zum Beispiel Angaben für ein Chinaschilf ist vielleicht bekannt, Miscanthus. Da gibt es Sorten, die sind eigentlich früher hier in Deutschland nie zur Blüte gekommen. In warmen Regionen, auch dem Klimawandel geschuldet, kommen die mittlerweile zur Blüte. Beispielsweise Miscanthus gracilimus hat nie geblüht. Blüht jetzt. Es gibt sogar jetzt große Ängste bei einigen, dass die ausbüchsen könnten, sich so stark versamen. Das ist in so hohen Lagen gar nicht möglich, weil die überhaupt nicht zur Blüte kommen.
Okay, was eignet sich denn für hohe Lagen, sag ich mal, wenn wir jetzt mal unterschiedliche Sachen betrachten, Gemüse zum Beispiel, Gehölze oder auch blühende Pflanzen?
Also so eine ganz generelle Empfehlung kann man da eigentlich nicht geben. Auch da muss man sich der Situation anpassen. Standortgerecht, was habe ich für einen Boden? Ja, wie ist, wie gesagt, die Lage zu Meer, vom Meer entfernt. Das muss ich alles wissen. Und dann kann ich, wie gesagt, wenn ich beim Gärtner nachfrage, Sortenempfehlungen bekommen. Oder ich kann auch, wenn ich mich in botanischen Namen mal belese, schon aus dem Namen vieles ableiten. Beispielsweise, wenn Alpinus im Namen ist oder Alpestre sowas, dann weiß man, aha, das wächst in den Alpen. Das weist ja schon darauf hin, dass es in höheren Lagen sicher ganz gut zurechtkommt. Ja, oder Himalaikus, ne? Das kommt aus dem Himalaya. Dann kann man da schon entsprechende Ableitungen finden.
Das ist gut. Und ich hänge noch ein bisschen an dieser verkürzten Vegetationszeit. Geht da Gemüse, wärmeliebendes Gemüse überhaupt?
Also es geht Gemüse, aber wärmeliebendes, naja, da muss man sagen, beispielsweise die Tomate, nehmen wir die mal. Die braucht erstens mal ein gutes Abtrocknen der oberirdischen Teile, sonst kriegt sie die Braunfäule. Dann braucht sie natürlich viel Sonne. Das heißt, ich sollte sie im Bergen nur an einem geschützten Standort anbauen. Vielleicht sogar mit einer Überdachung und entsprechend dann einer dosierten Bewässerung, die die Tomate braucht. Anders ist es aber auch mit Kohlgemüse. Das ist zum Beispiel, was es kalt und feucht haben möchte, was also auch in hohen Lagen sehr gut gedeiht.
Also würdest du sagen, hohe Lagen gleich auch kalt und feucht? Ist das irgendwie schon mit impliziert?
Ja, auf alle Fälle. Früher hatte man auch so eine Getreide-Obst-Anbaugrenze, die lag bei 1500 in den Randalpen und 2000 in den Zentralalpen. Weil das auch noch eine Rolle spielt, bin ich jetzt also im Zentralbergmassiv oder in den Randlagen. Die Randlagen sind also durchaus da noch anfälliger gegen Wind und eben Witterungsextreme.
Und dazu kommt ja auch, dass man in den Bergen wahrscheinlich, also ich weiß es nicht, ich frage dich, mehr Niederschläge hat?
Na klar, mit der zunehmenden Höhe sinkt die Temperatur, die Niederschläge nehmen zu. Wie gesagt, ich muss wissen, wie lange habe ich dort vielleicht eine geschlossene Schneedecke. Und bei der Winterhärte von Pflanzen kommt es oft nicht nur auf die Temperaturen an. Also wenn ich jetzt sage, wie ist diese Winterhärte dieser Art oder Sorte, dann hat das auch mit Winterfeuchte zu tun. Viele wintern aus, weil sie zu feucht stehen. Ja, das heißt, da habe ich wieder die Rückkopplung zum Substrat. Es muss ein durchlässiges Substrat sein. Wenn die dann also in der Nässe stehen die ganze Zeit, dann können sie das auch nicht überleben.
Okay. Und würdest du sagen, dass sich Pflanzen vielleicht, wenn sie sich da einmal etabliert haben, dass sie sich auch an die Umgebung anpassen können?
Ja, also wenn wir zum Beispiel diese Bergwiesen uns mal anschauen, die sind ja wunderbar farbig. Durch Farbe und Duft passt sich so eine Pflanze an, weil die sich ja hauptsächlich dort über Wind oder auch durch Insekten bestäuben. Das heißt, die müssen die natürlich anlocken, müssen interessant für die sein. Deswegen haben sie viele bunte Farben und auch Duft. Das ist also die Anpassung an die Insekten. Und andererseits zum Beispiel durch eine Behaarung, durch eine Silberlaubigkeit oder so. Ja, Behaarung beispielsweise beim Edelweiß, der ja auch sehr behaart ist und silbrig. Das heißt, der ist schon dieser Höhenlage gut angepasst. Das ist also einerseits das Sonnenlicht reflektiert und durch diese Haare, die Ausstülpung in der Cuticula schützt er sich gegen Austrocknung.
Und könnte man diese Pflanzen, die eigentlich in der Alpenregion wachsen, ich meine klar, die wachsen da natürlich, die gehören dahin. Also man sollte sich, wenn man einfach in höheren Lagen einen Garten hat, erstmal an der Umgebung orientieren. Du sagst auch auf jeden Fall nochmal sich einen Rat vor Ort holen, was für Pflanzen gut gedeihen. Aber ich frage mich gerade, könnte man die Pflanzen auch in niedrigere Gebiete, also was tiefer liegt sozusagen, nicht so hoch, würde das dann auch gedeihen mit dem Silbrigen und dem Haarigen? Oder ist das wirklich spezifisch auf die Region und geht dann wirklich nur in den Bergen und nicht im Flachland?
Nein, man kann das schon anpassen. Also man spricht ja insgesamt in der Pflanzenverwendung auch von der relativen Standortkonstanz der Art. Also durch, indem ich das Substrat verändere oder eben die Situation verändere, das Mikroklima verändere, das kann ich ja durch meinen Einfluss tun, kann ich Pflanzen auch in andere Gebiete übertragen. Wir haben ja auch hier im Flachland welche, die ein Alpinum sich anlegen wollen. Das geht also auch. Na, aber ich brauche das passende Substrat. Mit einem sehr nährstoffreichen Substrat geht das nicht, weil diese Pflanzen wachsen in den Alpen in Geröll. Und das muss man versuchen, so künstlich herzustellen.
Und andersrum ist es aber schwierig, ne? Pflanzen, die im Flachland gedeihen und gut wachsen, haben dann Probleme in der Höhe.
Teilweise, ja. Aber da kommt es eben auch auf die lokale Situation an. Wenn das ein geschützter Standort ist, geht das genauso. Das muss ich also wissen, wie sind die Temperaturen dort und wie kann ich an einem geschützten Standort auf einer Terrasse oder so am Gebäude vielleicht doch auch mit wärmeliebenderen Pflanzen, die sonst nicht in dieser Region gedeihen würden, im Garten zurechtkommen.
Okay, wie geht das genau? Also können wir da nochmal ins Detail gehen? Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ein Wein. Wenn ich jetzt einen Garten in 1250 Meter habe, möchte gerne einen Wein an meiner Gartenlaube, an meiner Pergola langwachsen lassen, ist das ja erstmal ein bisschen schwieriger, wenn der eher es warm warm mag und du sagst ja, in der Höhe ist es dann doch eher schon mal kalt und windig. Würde das gehen, wenn ich den irgendwas zusetze?
Naja, vor einer Mauer kann der natürlich, wenn die Mauer, die Steine heizen sich auf, dann kann er von dieser Wärme profitieren. Aber sie werden in 1250 Meter keinen guten Wein anbauen können, um daraus einen Wein zu keltern und entsprechend trinkfähig zu machen. Das wird, glaube ich, eher schwieriger.
Was sind denn so Pflanzen, wo man sagt, das kannst du getrost nehmen? Also wir haben schon gesagt, kleine Polsterstauden, sowas, was kleines, kleinwüchsig ist. Was könnte man noch an Gehölzen zum Beispiel in hohen Lagen anbauen, was gut gedeiht?
Also in Höhenlagen, da kommt man auch wieder Verweis auf den Forst, dann hat man eigentlich oft niedrigere Gehölze im Strauchbereich. Und im Hohen zum Beispiel ist das auch im deutschen Namen schon der Bergahorn. Den würde ich zum Beispiel nie in der Stadt pflanzen, weil das kann der bei unserem Klimawandel überhaupt nicht überstehen. Der heißt Bergahorn, weil er da oben mit dieser Feuchtigkeit, mit dieser Kälte und so entsprechend gut zurechtkommt. Der braucht viel mehr Luftfeuchtigkeit, der würde also in der Stadt überhaupt nicht wachsen können, aber dort im Berggebiet wächst er natürlich.
Ich finde das total spannend, dass man mal auf die Namen achtet. Ja, das ist ein super Hinweis. Vielen Dank, Cornelia, das ist klasse.
Ja, die Namen, das finde ich ja immer ganz wichtig. Ich soll ja auch immer ein bisschen motivieren, dass man auch die botanischen Namen lernt. Und da ist der Standort schon sehr oft im Namen enthalten. Ich sagte ja zum Beispiel Alpinus, ja, man weiß, die kommen aus den Alpinen. Montanum spricht für Berg, es kommt aus einer bergigen Gegend und sowas. Oder Rupicola, Felsen, das ist also auch schon mein Hinweis, wo könnte das denn wachsen? Selbst wenn ich die Pflanze noch nicht kenne und sehe das auf dem Schild, wenn ich beim Staudengärtner einkaufe, dann weiß ich, die kommt aus den Alpen, die kommt aus einer felsigen Gegend, die kommt aus einer Berggegend.
Also wir haben gesagt, hohe Lagen, raue Lagen, tiefe Lagen gibt es aber auch in Tälern. Da muss man auch ein bisschen drauf achten, ne? Wenn wir jetzt mal ein bisschen weiterdenken. Da ist dann auch wieder Kälte so eher ein Thema, ne?
Ja, also gerade Kaltseen, die sind sogar auch am Meer, also in Meereshöhe, ein großes Problem. Und in Bergtälern, da ist es natürlich auch, wo die Sonne kaum hinkommt, gerade in tiefen Bergschluchten oder so, da sind richtige Kaltseen, wo also eine Pflanzenproduktion schwieriger möglich ist.
Okay, wie ist denn das mit der Temperatur in den unterschiedlichen Lagen, wenn wir da nochmal so ein bisschen durchgehen? Weil wir haben ja planar, finde ich total spannend, hast du mir hier schön aufgelistet. Das ist die Ebene zwischen 0 und 300 Meter Seehöhe. Kolin, Hügelstufe 300 bis 700 Meter.
Also das ist eigentlich so die artenreichste Stufe, diese Kolline, diese hügeligen Landschaften, genauso aber auch die Submontane am Gebirgsfuß. Dort kann man also noch mit der meisten Pflanzenvielfalt arbeiten.
Und da liegen wir bei dem Submontan so 700 bis 1000 Meter Seehöhe, ne?
Ja, genau. Und das ist also auch so, kann man sagen, etwa die Grenze, zu der man früher Gemüseanbau, Getreideanbau und so weiter, auch Obstanbau betrieben hat. Also wenn man in den Zentralalpen ist, kann man sogar noch ein bisschen höher gehen oder in dem Zentralbergmassiv, weil es dort geschützter ist. Denn am Rande der Gebirge ist die Temperatur durchschnittlich um 1 Grad niedriger und die Lage ist auch rauer.
Ja genau, und das gibt es auf jeden Fall zu beachten. Also das muss man wissen, wenn man dann irgendwie in diesen Regionen gärtnern möchte.
Ja, und gerade im Gemüse- und Obstanbau sollte man dann also auch auf Sorten verweisen, die ja meist ausgelesen wurden von Menschen, die in dieser Region gelebt haben, die dort ausgelesen haben. Da geht es gar nicht mal nur um Kreuzungskombinationszüchtung, an die man immer denkt, sondern Auslesezüchtung. Das heißt, man hat die genommen, die dort angepasst, gut geblüht, gefruchtet und Samen angesetzt haben. Und die überträgt man dann letzten Endes in Gemüseanbau, Obstanbau etc.
Und gibt es irgendwie vielleicht Pflanzen, wo man sagen kann, naja, die sind so robust, die gehen nahezu in fast allen Ebenen?
Also das ist wirklich ein riesiger Komplex von Klima über Boden, über Exposition. Das kann man so wirklich nicht sagen. Die Pflanze geht überall. Ja, wir machen ja die Staudensichtung beispielsweise an 18 Standorten in Deutschland, Schweiz, Österreich und Tschechien. Und da sind ja ganz unterschiedlich dabei. Und wenn diese Pflanzen, diese Sorten, die wir testen, an allen Standorten sehr gut bis gut waren, dann bekommen sie 3 Sterne. Und das ist also auch schon mal ein Hinweis für den Nutzer. Die kann ich durchaus auch in höheren Lagen verwenden. Die Pflanzen stehen immer 1 Jahr zur Anpassung an dem jeweiligen Sichtungsstandort in diesen unterschiedlichen Regionen. Und dann werden sie über 3 Jahre gesichtet. Und dann werden sie bewertet. Und wenn sich dann die ganzen Spezialisten treffen an einem der Sichtungsstandorte, dann geht es dazu wie bei der Auktion. was sagt ihr denn? Ja, bei mir war die so und so. Und wenn die eben überall gut war, dann kriegt sie diese 3 Sterne.
Und kann man das irgendwo nachgucken, nachlesen, dass man sich darüber auch informieren kann, welche Pflanze wo gut geht?
Ja, also das kann ich in jedem Fall empfehlen. Schauen Sie einfach auf www.staudensichtung.de und da gibt es also auch eine Datenbank und ich kann sagen, meinetwegen, ich möchte einen Phlox, der an meinem Standort ganz gut ist, dann kann ich dort nachschauen. Wenn eine Sorte vielleicht nur an einem Standort gut war und den anderen nicht, gibt es auch das Prädikat Lokalsorte mit dem Verweis, wo sie gut gedeiht.
Sehr schön und genau diesen Link habe ich euch auch unten in die Shownotes gepackt, da könnt ihr auf jeden Fall ganz bequem draufklicken und euch über die Sichtungen informieren. Das ist ein total schöner Hinweis, Dankeschön. So, wollen wir vielleicht zu dem Wind noch was sagen? Ob so eine hohe Lage, eine tiefe Lage ist, Wind ist irgendwie immer ein Thema, an der Küste natürlich umso mehr. Wie äußert sich dann die Vegetation, wenn es sehr windig ist und welche Einschränkungen hat man da beim Gärtner?
Also die Pflanze passt sich an. Einmal aufgrund des Habitus, dass man eben flache, ja, Polsterstauden, hatte ich schon gesagt, die also nicht diese Höhe haben oder sehr brüchig sind oder so, weil dann hätten sie ja keine Überlebenschance. Also die Pflanzen sind da manchmal klüger, als wir denken, in ihren Anpassungsstrategien. Eben mit Haaren, mit einer Wachsschicht, mit einer Farbe, also silbrig, weist immer darauf hin, Anpassung an Sonne. Ja. Und eben dieser kleine polsterartige Wuchs, dass die das Wasser, was durch Tau und so auch ist, kann sie länger halten und sie ist dem Wind nicht so ausgesetzt. Indem ich eine Mauern setze oder indem ich einfach Nischen nutze, wo der Wind nicht solche Angriffsflächen hat und dort die empfindlicheren Pflanzen verwende. Also der Temperaturunterschied in einer bergigen Region von den Randlagen zum Bergmassiv innerhalb, der ist oft um 1 Grad. Denn in den Randlagen ist es Klima viel rauer, da kommt der Wind noch dazu, die Kälte, also die Temperatur, die sinkt mit den Höhenlagen und das ist da also noch rauer als innerhalb des Bergmassivs.
Okay, da muss man sich also nicht wundern, wenn es da nicht gedeiht. Also ist da Windschutz eigentlich das A und O in solchen Lagen?
Also Windschutz natürlich und wie gesagt gegen Spätfröste und ich brauche guten Wasserabzug, damit wenn ich in sehr schneereichen und mit langer Schneedecke, dass die mir nicht wegfaulen.
Und wie ist es zum Beispiel mit einem Hügelbeet? Bietet sich das in solchen raueren Lagen an, in einem Hügelbeet zu gärtnern, weil das ja auch Wärme speichert so ein bisschen?
Naja, es kommt drauf an, woraus ich dieses Hügelbeet erstelle. Das ist auch ganz wichtig, ne? Und in diesem Hügelbeet kann sich das natürlich schneller erwärmen, es kann aber auch auskühlen. Dann, wenn je nachdem, wo es liegt, wie es exponiert ist. Aber man kann natürlich hier die Vorteile schon nutzen. Oder genauso, wie ich sagte, an einem Mauerfuß. Da ist immer ein geschützter Standort. Mauerfuß, Mauerkrone hat schon ganz unterschiedliche Bedingungen für diese Pflanzen.
Also bei der Pflanzenauswahl in höheren Lagen einfach gucken, dass die Pflanze, wie wärmeliebend sie ist, eher ein bisschen kältetolerant, dass man auch schaut, dass es niedriger ist wegen des Windes, sagst du, gedeiht besser und dass man die Pflanzen erstmal grundsätzlich vor Wind und vor Kälte schützt. Das könnte man noch so zusammenfassend sagen.
Und vor stauender Nässe. Denn es gibt gerade Schneeschimmel, ist vielleicht dem einen oder anderen Begriff. Das ist genau das, wenn sie zu lange dieser Nässe, dieser stauenden Nässe ausgesetzt sind, dann kann sich also Schneeschimmel bilden. Insbesondere bei Rauhblattarten, zum Beispiel Phlomis, ist eine Staude, das Brandkraut. Das hat eigentlich ein immergrünes Blatt, ein sehr raues Blatt, kann wunderbar sich auch versamen, aber wenn ich lange Schneeauflagen habe, leiden die sehr. Das heißt, ich sollte sie da auch durchaus mal abschneiden, auch wenn sie zwar noch grün bzw. dann nicht mehr grün und verpilzt sind, sollte ich sie richtig mal runterschneiden.
Und würdest du sagen, Cornelia, dass das einfachste Gärtnern tatsächlich im Kulin ist?
Da ist die größte Pflanzenvielfalt, auf alle Fälle. Also im Kulin-Bereich bis, ja, sag ich mal, Submontan-Bereich, da habe ich eine ganz große Vielfalt.
Und alles andere, also wenn es höher geht oder auch niedriger ist, ist dann herausfordernd.
Mehr herausfordernd, aber das ist ja genau das, was uns Gärtnern auch Spaß macht. Deswegen würde ich nochmal drauf verweisen, gehen Sie zu dem Gärtner in Ihrer Region, denn der kennt sich da aus. Und das regionale Gärtnern ist hier auf alle Fälle eine Empfehlung. Es gibt auch eine ganze Menge an Literatur, beispielsweise dieses Bergblumenbuch. Da kann man schon mal sehen, welche Vielfalt man auf Bergwiesen hat und die man sich natürlich übertragen auch in den Garten holen kann. Oder in Zeitschriften wie die Gartenpraxis hat also ausführliche Tipps zu alpinen Regionen, wie man ein Alpinum gestalten kann, welche Pflanzen sich in bergigen Regionen eignen. Also da würde ich auf alle Fälle mal reinschauen.
Super, und auch dazu habe ich euch die Sachen in die Shownotes gepackt. Das ist total spannend. Ja, ein bisschen mal mehr Bücher lesen. Schadet nicht.
Ja, lesen und die Praxis zusammenbringen. Beobachten, beobachten, beobachten. Wenn Sie auf Wanderungen sind, schauen Sie, was da blüht. Denn das sind Zeigepflanzen, die Ihnen Tipps geben, wie man in dem Garten in der gleichen Region gärtnern kann. Und wichtig ist, wenn Sie in Ihrem Garten sind, egal ob in der Ebene oder im bergigen Bereich, nicht nur auf heimische Pflanzen zu setzen, sondern die, die der Mensch über Jahre, über Jahrzehnte ausgelesen hat, auf diese Sorten, die sich hier bewährt haben in den Gärten und die Sie bei dem Gärtner Ihres Vertrauens bekommen.
Also mal umschauen nebenan, was macht eigentlich mein Gartennachbar so in seinem Garten, der hier schon länger ansässig ist, und dann in der Staudengärtnerei oder in der Baumschule einfach bei ansässigen regionalen Gärtnern nachfragen, genau.
Auch das ist auf alle Fälle nachhaltig, denn nachhaltig ist ökologisch, ökonomisch und sozial. Und mit dem Nachbarn auf ein Glas Wein treffen, das hilft auf alle Fälle auch Ihrem Garten.
Dann danke ich dir für diese ganzen vielen Tipps und wie gesagt, die Links findet ihr in den Shownotes.
Ich danke dir.
Dankeschön. Ja, und zum Schluss habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Wenn ihr findet, das hier war schon richtig gutes Gartenwissen, aber ihr hättet gerne noch ein paar mehr Fakten, mit denen ihr auf der nächsten Party so richtig punkten könnt, dann hört unbedingt mal in den Podcast Fakt ab, eine Woche Wissenschaft von SWR Wissen rein. Fakt ab leitet sich übrigens von Fakten ab. Und bei Fakt ab geht es um kuriose Forschung, zum Beispiel wie man als Astronaut nach einem Mondspaziergang diesen nervigen Mondstaub wieder vom Raumanzug abkriegt. Fakt ab, eine Woche Wissenschaft gibt es immer freitags in der ARD Audiothek und den Podcast habe ich euch auch in den Shownotes verlinkt. Und in der nächsten Folge hier im ARD Garten Podcast geht es um Ameisen. Diese emsigen Tierchen können auch ganz schön nerven, wenn sie sich im Garten breit machen, in der Wiese, in Kübeln oder vielleicht sogar in der Laube. Was da helfen könnte und ob ihr da überhaupt was machen solltet, das hört ihr in 14 Tagen hier in der ARD Audiothek. Und mit dem Wissen könnt ihr dann auf jeden Fall auch glänzen. Versprochen. Thank you.